Ja, Jungs, wir haben uns wieder in die WG zusammengesetzt und ein bisschen Festivalstimmung hält schon Einzug. Einiges ist besprochen worden im Rückspiegel der Wild Club Dome, gell?
Wahnsinnig spannend.
Ja. Wir wissen jetzt endlich, was Hardstyle ist. Also, wenn wer fragt, die Definition ist da.
Ich weiß nur immer nicht.
Hör dir die Folge an, dann warst du es.
Danke.
Ja, wir haben mal über Hate-Kommentare gesprochen. Ja. Was das heißt, auch für Personen, also die Personen hinter dem Künstler und wie man damit umgeht, war sehr interessant.
Es war sehr lustig, aber in manchen Phasen auch wieder ernst. Das eine oder andere Ereignis aus der Vergangenheit ist dafür verantwortlich und ich finde, es war eine sehr unterhaltsame Stunde mit euch beiden da in der WG und ich freue mich auf weiteres. Jetzt die DJ-WG mit Tobi Romeo und Felice. Viel Spaß damit.
Danke, Manni.
Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Toby Romeo, Felice and Manny the caretaker. This is DJ BG.
Sind wir schon drauf, Max? Super.
Ah, cool.
Na, ihr Mäuse da draußen?
Okay.
Na, ihr Festivalmäuse ist geil eigentlich, ihr Festivalmäuse geil. Da draußen. Ihr könnt euch in der WG jetzt wieder verkriechen für eine Stunde am Dachboden der DJ-WG und ein bisschen mithören. Wir bringen euch akustisch in Festivalstimmung, das machen wir gerne. Ich finde, man merkt schon langsam so ein bisschen die Jugendmagazine, die es so gibt, fragen, welcher Festivaltyp du bist, die Styling-Magazine reden über Festival-Outfits und das Menü bei McDonald's heißt nicht mehr Menü, sondern Line-Up. Das heißt, wir sind mitten in der Saison, nicht mehr kurz davor und ich muss auch sagen, als Hausmeister, schon langsam stresst es mich. Nach 3 Jahren eigentlich nichts tun, brauche ich fast einen Bewährungshelfer beim Reinschrauben der Glühbirnen. Du weißt eh, wie es geht, aber irgendwer muss da sagen, tu es jetzt. Wie geht's euch da? So bist du eigentlich schon in der Saison, Tobi?
Ich bin schon voll in der Saison. Jetzt geht's wieder voll los. Hey.
Nervosität schon da?
Was heißt Nervosität? Eher Excitement, würde ich sagen.
Was gibt's da jetzt vor einer Saison vorzubereiten? Ist man da schon, also hast du schon eine Setlist, die du dann die ganze Saison spielst eigentlich? Ist das pre-recorded Set schon fertig?
Das ist schon fertig, nein. Nein, also was heißt fixe Setlist? Nein, die gibt's nicht. Also ich spiele eigentlich bei jeder Show was Neues, weil ich will auch nicht, dass langweilig wird. Und vor allem, wenn Leute auf unterschiedliche Veranstaltungen kommen, also dieselben Leute auf unterschiedliche Veranstaltungen, will ich nicht, dass das gleiche Set ist. Also keine Ahnung, man bereitet sich, glaube ich, da auf die Shows jede Woche vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht für die Show, aber ich mache das zumindest.
Ich bereite mich nicht vor. Nein, Spaß. Nein, ich habe schon so, da bin ich gerade dabei eben, weil eben jetzt lang nichts war. Aber so, sagen wir so, ein Set, was ich eine Stunde spielen kann, wo ich weiß, jeder Track funktioniert. Tobi macht sich einigen auf.
Fizzy Drink.
aber da bin ich gerade nur dabei, die Banger rauszufinden. Aber prinzipiell logischerweise immer vor jedem Wochenende mal schauen, was Neues rauskommt, ob irgendwas dabei ist. Auf jeden Fall.
Aber rausfinden hast du auf gewisse Art und Weise Marktforschung betreiben. Also
dauerhaft.
Die ersten sind eigentlich die Arschlöcher, oder?
Ja, Early Adapter, du musst halt entscheiden, ob das dann funktioniert oder nicht und mit was für einem Nachdrucker immer, ob du dann für dich selber entscheidest, hey, ich mache das jetzt in meine Sets zu einem Hit oder nicht. Also das ist, wenn du drauf wartest, dass das schon international überall ein Hit ist, dann bist du spät. Ja.
Und das machst du jetzt beim eigenen Set, aber du schaust auch viel an, was so passiert. Es waren ja einige Festivals jetzt, 2 Wochen vorher war, glaube ich, jetzt World Club Dome, ja, 2 Wochen ist es schon her.
Ja. Yeah.
Rock am Ring, Rock im Park, es war Icarus, es war jetzt die letzte Woche anfangs ein bisschen verregnet, dann aber doch sonnig, das Novarock Festival in Österreich. Da war einiges los. Welche Livestreams habt ihr gesehen?
Ich war selber in Holland.
Na gut, dass ich mir was angeschaut habe.
Nein, ich habe auf Empfehlung des Hausmeisters habe ich natürlich dann den World Club Dome Livestream mitverfolgt und ja, habe mich inspirieren und transpirieren lassen.
Ihr habt ja eigentlich schon ein schweres Los, ja? Irgendwie, also wenn der World Club Dome mal fragt, ob ihr spielen wollt, was ist eure Antwort?
Warum nicht? Hey, jeder hat seine Daseinsberechtigung.
Ja, Also wenn wir uns heute kritisch mit dem World Clubdom auseinandersetzen würden, jetzt nur mal als Hypothese, habt ihr nicht die Angst davor, dass es eurer Reputation schadet?
Nein, weil wir setzen uns ja kritisch mit dem Electric Love Festival auseinander.
Ja, und das wisst ihr vielleicht nicht, aber das schadet eurer Reputation definitiv.
Ja gut, mit dem muss man leben.
Ja. Also mein größten Respekt vor World Clubdom. Das ist grundsätzlich wirklich der größte Club der Welt, so wird es ja auch beworben. Es ist ein Festival in dem Fußballstadion in Frankfurt. Das hat den riesen Vorteil, dass man es zumachen kann. Das heißt, wenn Regen über Frankfurt ist, ist das völlig wurscht fürs Festival.
Aber die haben Outdoor-Bereiche,
ja. Genau, Pool-Sessions und Co. Aber grundsätzlich die Mainstage ist dann überdacht ein Traum eines jeden Festivalveranstalters eigentlich. Wenn der Regen kommt, kann man das Dach zumachen und es ist alles im Trockenen.
Warum hat das Electric Love Festival sowas nicht?
Weil wir nicht im Stadion sind.
Ach so.
Das steht schon lange auf meiner Agenda, da mal ein bisschen eine Markise zu montieren.
Stadion hin zum Bauen.
Aber diese Markisenmonteure sind nicht unzuverlässig. Unglaublich. Funktioniert bis jetzt nicht. Aber also ich als Hausmeister sehe das schon ein bisschen als meine Pflicht, das einmal zu machen. Aber ob das jetzt was wird, 22, wage ich zu bezweifeln. Ist auch nicht notwendig. Wir haben wunderschönes Wetter Anfang Juli am Electric Love. Der World Clubdom, nur mal um dem ein bisschen Respekt entgegenzubringen, wenn ihr da Bilder seht von dort, ich weiß nicht, wie es euch geht, das schaut schon immer richtig massiv aus, also brutal. Gerade aus der Perspektive von der Bühne, Fotos der letzten Jahre, da habe ich mir schon immer gedacht, bist du narrisch? Wahnsinn. Unglaublich, so viel Leute da. Und man merkt es auch bei den Artists, weiß ich nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, die nehmen ganz viel Content vom World Clubdom so für ihre Bewerbung, so ein bisschen unter Beweis zu stellen, wie viele Leute denn auf ihre Shows kommen, gerade Timmy Trumpets.
Es wirkt halt sehr wie eine Stadionshow eigentlich, gell? Also wie
also, ja, ein Stadionshow. Ja,
nein, aber du weißt schon, wie wenn du eine Single-Show machst, wie Chainsmokers oder so, die halt wirklich Stadion
füllen. Ja, da hätte ich gleich eine Frage. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber bei den, sagen wir mal, Early Sets, hast du einen Wavebreaker, der nach hinten, also der hintere Teil gedroschen, voll eng, und vorne hast du echt so ein bisschen geht so.
Wavebreakers mag ich gar nicht.
Ja, Wavebreaker brauchst du prinzipiell, dass mal, wenn eine Panik ist,
Tobi,
dass nichts passiert.
Crowd Manager. So. Wavebreaker mag ich gar nicht.
Ja, so. Also es hat schon Sinn, aber ich bin echt kein Fan so von Front Row Ticket Selling, weil es halt für einen Künstler, von Künstlerseiten eigentlich eine Katastrophe ist, weil mach's umgekehrt oder so wie am Electric Love, mach in den Bereich halt einfach erhöht oder seitlich oder was auch immer. Aber lass bitte die Hardcore-Fans vorn durch dran. Das ist das, was jeder DJ möchte.
Lass es mich aus einer anderen Perspektive formulieren. Wäre ich Manager von einem Artist, würde ich in den Rider schreiben, keine Golden Circle-Tickets bei einer Show, wo der spielt oder die spielt. Hundertprozentig ausgeschlossen gibt's nicht.
Ja. Aber das ist eh schon öfters passiert, solche Situationen. Also dass Artists gesagt haben, sie spielen nicht, wann da jetzt nicht aufgemacht wird. Also.
Steht sowas in die Riders teilweise, Manuel?
Also ich habe es in kaum gelesen bisher, aber was ich auch maßlos unfair finden würde, wenn sich der Artist oder der Booking Agent im Vorfeld so wenig mit der Veranstaltung auseinandersetzt, dass es erst vor Ort auffällt und dann bringst den Veranstalter in Verlegenheit und sagst vor Ort, hey lieber Promoter, ich spiele da nicht, wenn das so bleibt. Weil was passiert dann? Das Festival hat um mehr Kohle natürlich, Tickets an Fans verkauft, die dann die Experience nicht mehr haben, weil die anderen Leute auch rein dürfen.
Gib
dir
da recht, aber wenn es der Veranstalter nicht schafft, diese Front Row zum, sagen wir mal, annehmbar auszuverkaufen, dass du echt sagst, okay, die Crowd passt davon, dann ist es meines Erachtens nicht mehr die Schuld vom Artist, weil offensichtlich ja die Leute wegen dem Artist da sind, aber halt einfach eine Reihe hinterbei. Und das finde ich halt einfach traurig. Deshalb glaube ich, kann es vor Ort auch passieren. Dass, ich meine, wir reden jetzt von anderen Dimensionen, das heißt jetzt von Tobi oder von mir und irgendwelche Mittel-Local-Artists.
Valenciale, kein Golden Circle.
Aber wann ich jetzt, also ich habe es bei, lass mich nicht liegen, aber Creamfields ist Jahre her, aber da war Deadmau5 und da haben sie auch etwas Ähnliches gehabt und er hat gesagt, hey, liebe Freunde, danke, ciao, ihr macht es jetzt auf, weil sonst spielen nicht und dann ist es passiert. So, also das vor Ort auch passieren kann.
Ja. Nochmal, also großer Respekt vor World Clubdom, die haben ja einen Chef oder Maskottchen, wie man es nehmen mag, Bernd Breiter aus der BB, Burnt Brighter. Der hat das schon ganz gut hingekriegt. Also muss man jetzt schon sagen. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen aus meiner Perspektive, die nicht so ideal waren. Das war zum Beispiel der Arte Livestream. Das war, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber schon ein bisschen.
Also ja, Arte Livestream?
Ja, das ist aber nicht unüblich, weil Arte macht generell so Festival- und Konzertstreams.
Arte Konzert heißt das, ja.
Genau, das ist nichts Unübliches, aber die Leute, die das Live-Regie machen,
dann auf Klassik.
Na, die sind halt, wow, wie erkläre ich das jetzt? Die sind so 2000er-Kids, die was halt sagen so, hey, das ist sicher cool, wenn wir den Effekt jetzt draufhauen und so. Und wo du halt dann denkst, okay, ein moderner Livestream schaut vielleicht jetzt ein bisschen anders aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie da die Deals sind mit Arte und so weiter. Natürlich auch eine Reichweitensache, weil wenn du einfach im Fernsehen stattfindest, ist das fürs Festival super. Mhm. Ich weiß nicht, wie da die Deals ausschauen. Aber ein Livestream produzieren, weiß ich mittlerweile aus Eigenerfahrung und wie im Team wahrscheinlich auch, ist echt nichts, was du einfach nebenbei machst.
Das seit OnlyFans bist du da drin.
Seit OnlyFans laufen meine Livestreams richtig schlecht.
Naja, also lass es mich so formulieren. Ich habe das Gefühl, da hat irgendwer zur Arte gesagt, ich gebe euch eine Kohle, aber macht es richtig schlecht. Bitte, bitte. Lasst den World Club und schlecht darstellen. Ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind.
Gib was.
Unfassbar peinliches Echo auf dem Mikro drauf. Keine Atmo, null, zero, da sind wir wieder bei unserem Shout-Thema. Also zero Atmo, auf Make Some Motherfucking Noise ist Silence gekommen.
Okay.
Und
Ich war mir nicht sicher, ob sie es einfach.
Ich weiß, wie es kommt. Ja.
Ob sie es einfach das irgendwo hinten abgenommen haben oder keine Ahnung was. Also ich glaube, ich unterstelle jetzt einmal nicht, dass ich da gesagt habe.
Dass vor Ort auch wirklich Silence war?
Vielleicht? Das sowieso nicht. Nein, das glaube ich fix nicht. Aber ich rede jetzt einmal vom Delay. So, hey, das war nicht Absicht. Also ja. Von dem gehe ich nicht aus. Weil wir wissen, es kann alles, also beim Livestream kann prinzipiell nur alles schief gehen. Also entweder es ist nichts und alle sagen, okay, das war der Livestream, oder es ist schlecht. Also Livestream ist prinzipiell nur ein Platz für Fehler, wenn wir uns ganz ehrlich sagen.
Zweite Sache, die halt eben auch was mit dem Golden Circle zu tun hat, sie haben, ich glaube, das Kamerapodest für die Totale haben sie gleich nach dem Golden Circle hingestellt, was zur Folge gehabt hat, dass du als Zuschauer immer das Gefühl gehabt hast, die Leute im Golden Circle, das ist alles. Das hat immer ausgeschaut, als wäre da überhaupt nichts los. Und ja, die Übergänge, diese, was du meinst mit Effekten und so, das war sehr psychedelic, es war ein bisschen Psy-Festival-mäßig teilweise.
Ja, das war
aber
flott,
ja.
Flott war das.
Ja,
flott.
Und ich habe da ein paar Leckerbissen aus dem Livestream für euch, da hast du vorhin über Deadmau5 geredet, der hat ja auch gespielt vor Ort, dem was nicht so taugt, habe ich das Gefühl gehabt.
Das ist sein Ding.
Ja, das ist sein Ding, dass er ihm das nicht so taugt. Ja. Ich sag's euch, der hat sich verabschiedet, ja, nach seinem Set auf eine unfassbar geile Art und Weise, finde ich. Also es war schon Aufreger. Er hat gesagt so, yo, World Club, dann hat er so ein bisschen Fragen ins Publikum, Dome, it was interesting. Hat das Mikro nicht ausgeschalten und hat es einfach auf den Tisch gelegt, so, bam. Ich hab's, glaube ich, noch. Es war kein wertschätzendes Ende.
Thank you, World Club Dome. It's been interesting. Once again.
Once again, nämlich.
Once again. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gesagt hat. Aber eigentlich, das ist was, den hat das richtig angekotzt. Gell? Also, Das
ist aber, glaube ich, nicht wegen einem World Club Dome. Also der Artist, ich beobachte ihn schon.
Deadmau5 ist ja ein Meme eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Oder?
Ja, er ist generell. Also er ist jetzt, sagen wir so, er ist kooperativ, ist er wahrscheinlich gar nicht.
Er ist ein Troll.
Ja, ist so. Nur ist halt, er hat es halt so lange ausgezogen, dass die Leute halt vielleicht auch nicht mehr lustig finden. So, es war vielleicht irgendwann einmal, wenn's der Peak-Level bist, ist das vielleicht ganz lustig. Wenn's du mal irgendeine Crowd roastest, weil du denkst, okay, ja, da habe ich jetzt echt viel Kohle gespürt und scheiß drauf, weil ich habe eh noch 40 andere Shows, wo die Leute alle komplett mit Mucke feiern.
Take the money and run.
Ja, aber das ist halt, also damals, wie ich am Creamfields war, da war nicht nur das mit dem Wavebreaker, sondern hat dann auch zum Spielen aufgehört, weil ihm die Anlage zu leise war. So. Also das sind schon Anflüge, I don't know.
Weil was ich immer gedacht habe, auf der einen Seite habe ich es natürlich lustig gefunden, ja, also ist irgendwie ein spannendes Ende, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, die Leute, die da vor Ort sind, die haben ja gewusst, dass er kommt. Der ist ja im Line-Up gestanden und die haben sich entweder für oder gegen ihn entschieden. Es hat ja auch Bühnenalternativen gegeben. Und es klingt ein bisschen so oder wirkt so, als würde der Deadmau5 in seiner künstlerischen Art und Weise sagen, ihr seid zu blöd für mich. Ihr seid zu wenig gescheit, ihr versteht meine Kunst nicht. Das ist fast ein bisschen vorwurfsvoll. Und da denke ich mir, also ich bin Hausmeister, bin kein Artist, aber ich würde mir da schon ein bisschen mehr reflektieren in dem Moment und mir vielleicht Gedanken machen darüber, ist das jetzt nur der Shit, den ich da tue? Oder sollte man vielleicht im Booking künftig ein bisschen aufpassen und solche Sachen nicht spielen, auch wenn viel Geld dafür rausschaut. Und also ich finde, der Künstler ist grundsätzlich, das ist jetzt spannend von euch auch zu hören, weil das ist meine Perspektive als Nicht-Künstler, ist dafür da, dass er für die Leute eine Dienstleistung vollbringt und die Leute unterhält und für sie eine gute Zeit macht, akustisch und mit der Show und so. Und wenn es mal nicht klappt, dann muss er in erster Linie sich hinterfragen. Wenn es jetzt nicht augenscheinlich Dinge gibt, die beim Festival nicht laufen, für die der Veranstalter, der Promoter zuständig ist, wie Anlage war scheiße, der Einlass war zu spät, die Leute waren nicht vor der Bühne, das sind Dinge, die kann man dem Promoter vorwerfen, aber wem man auf keinen Fall einen Vorwurf machen kann, ist der Crowd. Mhm. Mach's, dass sie es mögen oder du bist falsch.
Also ich kann gern was dazu sagen. Mhm. Natürlich ist es ein zweischneidiges Schwert. So. Ist irgendwie so 85% aus Dienstleister und so 15% aus wirklich Artist, also Freigeist, so wo ich meine Entscheidung, wo ich selber der Entscheidungsträger bin. Aber ich war oder bin so lange Resident DJ und habe so klar angefangen, dass ich einfach das nicht übers Herz bringe. So, das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich, egal was für Crowd ist, bis kurz vor Schlager, so, dann bringe ich es nicht übers Herz bis zu einem gewissen Punkt, logischerweise, wo das, was ich dann nicht mehr mit mir vereinbaren kann. Aber ich kann es nicht, nur weil ich jetzt gerade einen Sound feiere, der eine Stunde durchzieht und ich kriege keine Reaction von der Crowd, wie man so schön sagt in Österreich.
Coleslaw.
Coleslaw, genau, danke für die Internationalität. und beschwere mich dann auch beim Publikum. Also das ist eine Katastrophe. Das geht sich nicht aus bei mir. Also Tobi hat vielleicht eine andere Meinung. Aber
nein, ich gebe dir grundsätzlich voll recht. Ich konnte es auch nicht, weil mir einfach wichtig ist, dass die Shows gut sind und dass die Crowd-Reaction gut ist, weil ich bewerte ja meine Shows auch danach, hey, wie war die Crowd so, wie hat es sich angefühlt und demnach, wenn die Crowd gut war, dann war es eine gute Veranstaltung für mich und wenn nicht, dann war es eben keine gute Veranstaltung für mich. Aber ich verstehe es, glaube ich, schon ein bisschen aus künstlerischer Sicht und da würde ich Deadmau5 in dem Beispiel jetzt auch natürlich jedenfalls auch da eingliedern. Weil als Artist, keine Ahnung, also du hast halt schon irgendwie so, du stehst ja als Künstler für was. Also da muss ja eine Linie drin sein, ein roter Faden, der sich durchzieht durch alles. Und wenn jetzt ein Deadmau5 auf einmal, keine Ahnung, nur noch Tech House spielen darf, weil es halt gerade der Shit ist und die Leute das feiern, dann war das auch falsch am Platz. Das vor allem für die Fans, die er hat, war es enttäuschend.
Entschuldigung.
Ja, passt schon. Sag ruhig.
Electric Love hat ein ähnliches Problem gehabt mit einem Artist.
All on me.
Genau.
Ist wäre mal jetzt schon geclaimed? Oder?
Nein, Prider zum Beispiel. Die Leute, und ich glaube, dass da ganz viele Deadmau5-Fans dazugehören.
Eric Pritzmaus, oder?
Ja.
Ist das der Server eigentlich?
Das ist der Server, ja. Der hat mehrere alles. Aber nur, dass wir es kurz zusammenfassen.
Das ist so wie Belize oder Daft Punk.
Also, jetzt hat er es gesagt.
Oder mit Toby, Romeo und Marshmello.
Okay, fuck. Entschuldigung.
Stop the cringe.
Wo war ich? Genau, dass Artists für ein, zwei, drei Hits gebucht werden, aber oft auch vom Promoter nicht akzeptiert wird, dass der einfach sonst keine Hits hat oder in dem Style generell spielt. So. Und jetzt hast du bei Deadmau5 das Problem, dass er halt drei, vier Hits gehabt hat, so, die was die Leute kennen. Und das selbe Problem oder eigentlich nur diffizileres Problem hast du bei Eric Pritz, weil Eric Pritz ist berühmt worden durch seinen Hit Call on Me so und Piano. Und er hat dann irgendwann einmal entschieden, dass er mehrere Alias macht, weil er ein bisschen deeper wird, dies und das, Prider oder Cyrus D. So, jetzt buchst du auf ein Festival und announcest das Eric Pritz. Und die Leute erwarten sie Call on Me und Piano. Und was er macht? Er spielt es natürlich nicht.
Er hat beide gespielt.
Call on Me hat er nicht gespielt. Mhm. Nein, hat er nicht.
Doch.
Nein, hat er nicht.
Doch.
Nein, hat er nicht.
Doch.
Hat er nicht.
Doch.
Hat er nicht.
Doch. Okay. Wie lange haben wir noch Zeit?
Schauen wir uns das Live-Footage an. Wir lösen die Frage in der nächsten Folge auf.
Nein, aber dass die Erwartungshaltung einfach von den Fans eine ganz andere ist und deshalb auch die Reaction nicht da ist.
Also ich glaube, in dem Jahr, es war 19, oder?
18 oder 19,
ich glaube 19 war das.
Ich glaube, es war 19, Samstag. In dem Jahr war er vor allem der Shit, weil er halt mit seinen extrem argen Visuals und da richtig, also das war das Internet voll mit Videos von seinen geilen Shows, die vor allem durch die Visuals bestochen haben. Diese Möglichkeit haben wir im Electric Love einfach auf der Mainstage nicht gehabt zu dem Zeitpunkt und selbstkritisch beurteilt, das war auch zur falschen Zeit. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer sie erwartet hat, dass da jetzt Easy Cheesy Aerobic Show kommt mit Call on Me und Tänzern auf der Bühne, sondern die Leute haben schon gewusst, was sie erwartet. Dann hat es halt einfach auch nicht taugt. Er war sauer danach, das stimmt, ja, durchaus, aber er hat jetzt nicht der Crowd die Schuld gegeben. Mhm. Und das, finde ich, ist einfach ein ganz anderer Move wie der von Deadmau5. Mhm. In dem Fall sind wir als Veranstalter schuld, als Promoter schuld, es ist der Booking Agent schuld, es ist auch der Künstler selber schuld, wenn er in dem Moment nicht versteht, dass das nichts für ihn ist, ja, weil es wird ja alles ausgetauscht vorher. Die haben ja die Möglichkeit, dass sie das Festival sich anschauen, dass sie die Running Order sehen, sprich das Line-Up, wer spielt vor ihm, wer spielt nach ihm. Das ist ja alles, das weist ja alles schon mal drauf hin. Und wenn man so Arbeit gescheit macht in dem Moment und selbstkritisch wir genauso wie sein Team und er selber, dann passiert sowas wahrscheinlich nicht so wahnsinnig oft. Ja. Aber das, was ich kritisiere, ist die Crowd dafür verantwortlich zu machen. Und die kennen nichts dafür, weil die haben Zeit dafür, für das Ticket, die sind da, die nehmen sich Zeit, die hören auch geduldig zu und wenn es einer nicht taugt, dann hast du jetzt einen Tobi gestreichelt. Ehrlich jetzt. dann ist das nicht die Schuld der Crowd.
Entschuldige, wenn ich unterbreche, mit der Aussage, it was interesting, hat er damit die Crowd?
Glaube ich schon.
Glaubst du schon? Aber es ist ja eine Interpretationssache.
Ja, also vielleicht hat er ja Gesamtsituation. Keine Ahnung. Er hat vorher Post, ich glaube, da WW gespielt und die haben halt irgendwie ihr T-Shirt angehabt.
Rape is not a crime.
Rape is not a crime, but your T-Shirt is. Keine Ahnung. Er ist halt,
it never was, but your T-Shirt is.
Ja, gepostet. Ja, er ist halt wurscht. Also ich glaube, dass die EDM, nennen wir es EDM-Community, so untereinander schon einen gewissen Respekt zollt voreinander, aber er ist halt einfach der Troll, wo jeder weiß, okay, er muss halt was sagen, weil sonst, weiß nicht, kann er am nächsten Tag nicht aufs Klo gehen oder so. Keine Ahnung.
Wir haben eigentlich in dem Podcast ein bisschen das Problem, der Max kriegt immer große Augen, wenn wir irgendwie Musik ins Spiel bringen, weil wir da geclaimed werden, oder? Ja, wir können über Songs reden, können die aber nie anspülen und ich habe mir jetzt überlegt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, genau, also ihr habt die Möglichkeit und das würde ich auch vordefinieren, dass jeder auf seine Art und Weise immer wieder dann die Songs wiedergeben muss.
Mega.
Aber da habt ihr jetzt keine Zeit zum Überlegen, sondern Felice, wie machst du das? Blockflöte?
Jetzt gleich, ich habe jetzt...
Also nein, für die Zukunft. Aber definieren wir es bitte gleich.
A cappella, ich singe total gerne.
Okay, Tobi?
Ebenfalls a cappella.
Das ist unspannend.
Ja, soll ich pfeifen?
Ja, okay,
ich
kann auch pfeifen. Dann mach jetzt bitte deine spannende Wiedergabe. Ja,
was machst du, Mann?
Donald Duck.
No way, kannst du das? Ja. Machen wir.
Der Hit auf jeden Kindergeburtstag. Jetzt
Happy Birthday, was?
Er hat so lange gewartet auf den Moment, dass er das endlich machen kann.
Wow. Geil,
finde ich spannend.
Wow.
Just saying, aber jetzt wäre schon ein bisschen Wertschätzung angebracht. Oder ihr seid die falsche Crowd für mein Konzert.
Ich würde sagen, it was interesting.
Also für die Zukunft, ihr zwar singt.
Und du bist der
Donald. Und so machen wir das.
Tobi, du bist das Sänger. Ist das ein Boomer-Move oder was war das jetzt? Cringe oder so?
Ja, das ist ein bisschen ein Karen-Move.
Apropos, wir kommen wieder zu Bernd Breiter. Es ist so interessant, ja.
Entschuldigung. Die Überleitung jetzt hat das Beste an dem ganzen Podcast. nicht wertender Lacher.
Ablenken muss man da. Auf jeden Fall. Der Bernd Breiter ist der Chef von dem World Club Dome, von dem größten Club der Welt. Der hat viele Ideen, gell? Also der schießt Leute ins All, die kochen da irgendwelche Gerichte, legen da auf. Ich kenne mich da auch nicht so genau aus, was der alles macht.
Ich habe recherchiert.
Ja, super. Aber ich glaube, also das ist ein cooler Typ, der sich selber sehr, sehr stark inszeniert. Also ich glaube, dass er sogar fast ein bisschen eine Kunstfigur ist. Interessant auf jeden Fall. Also das sind so Menschen, für die interessiere ich mich. Zum einen, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen ein bisschen drüber lachen und aber auch bewundern, bei dem ehrlicherweise manchmal doch gewichtiger in die Richtung drüber lachen. Aber er hat unseren großen Gefallen dran. Ich tue mir manchmal sehr schwer, wenn jetzt so Kooperationspartner oder Leute, die nicht so richtig in dem Game der elektronischen Musik sind, denen zu erklären, was jetzt der Unterschied zwischen Hardstyle und EDM zum Beispiel. Und
ja, was ich finde, dass es gar nicht so schlecht erklärt hat eigentlich.
Ja, also magst du das hören?
Hat er denn ja.
Also ich finde auch, also
ich finde nicht, dass es schlecht erklärt hat.
Ja, warte mal, seid ihr bereit?
Ja.
Ja, ich werde das jetzt auch immer mithaben, wenn irgendwer fragt, was Hardstyle ist.
Naja, Hardstyle ist ja genau eine Musikrichtung auch, die man sehr hart eigentlich meint zu sein, aber im Refrain sind dann fast schon kinderliedchenmäßige Dinge dabei. Und wie man auch hier gerade sieht, das ist jetzt dieser harte Teil. Und dann kommt so ein Zwischenteil, der so ganz weich ist und dann wieder die Härte. Und die bringt die Emotionen hoch und runter. Schon wieder was gelernt.
Ja gut, aber ich gebe dir recht, Felice, ich finde auch nicht, dass es so schlecht erklärt hat, weil das ist schon, also für die Melodien sind simpel. Ja,
Furzweckschnüffler wollte es einfach nur dort spielen.
Nein, aber ganz ehrlich, wem hat er das Interview wem hat er das Interview gegeben?
Keine Ahnung.
Irgendein TV-Sender offensichtlich. Ja. Den sei Crowd, nennen wir es mal wieder, überhaupt keinen Bezug zu dem Thema hat. Und für das hat er es nicht schlecht erklärt. Du musst immer, wem erklärst du das? So, wenn's das, ganz ehrlich, wenn du das am 10-Jährigen erklärst, der versteht das. Und that's it. Ich meine,
es ist sehr einfache Musik eigentlich so, vom Song her.
Okay, Manuel, wie ist deine professionelle Erklärung von Hardstyle? Das ist
über 150 BPM,
sage ich. Das ist Schwachsinn.
Also das kann ich nicht vertreten, weil es geht im Hardstyle definitiv um die Kicks, um die distorted Kicks. Erst dann ist Hardstyle in meinen Ohren.
In deine Ohren.
Ja.
Das habe ich ja gesagt, dass ich mir schwer tue damit, das zu erklären, wenn es dann mal so weit wäre, dass jemand fragt, der jetzt nicht intuit.
Gegenfrage, Manuel. Ja, Kasun und Felice, war das Hardstyle?
Bitte was?
Die Elf-Hymne, Kasun mit Felice, ob das Hardstyle war?
Oh, da kann ich jetzt nichts.
Was ist das für eine Provokation?
Das war eine Frage.
Also, ob ihr zwei noch zusammenwohnen kennst,
zukünftig. Schau mal, weil das war ja nicht über 150 BPM.
Nein, es war definitiv nicht Hardstyle. Das
diese Hardstyle-Kicks gehabt.
Ja, nur wenn die Hardstyle-Kick drinnen ist, ist es dann Hardstyle? Ich glaube nicht.
Boah, das wird jetzt echt ein philosophisches Thema, für das haben wir zu wenig Rotwein in der WG auf jeden Fall.
Schreibt es in die Kommentare.
Genau. Das schreibt sie in die Kommentare. Wir sind nämlich echte Amateure. Wir sind unfassbare Anfänger.
Oder?
Unglaublich. Könnt ihr euch hier vorstellen, jetzt mal, Tobi, so sinnier mal ein bisschen, geh mal in dich. Wie viele Leute haben, glaubst, in die Kommentare Schautvorschläge geschrieben?
Habe ich auch nicht gewusst, dass das nicht geht.
Entweder war das von Felice ein unfassbar smarter Move, weil er will einfach überhaupt da nichts machen bei seiner Show. Oder? Du hast es einfach nicht checkt, dass es bei einem Podcast keine Kommentare gibt. Du jetzt glaubst, wenn du den postest auf Insta und so, dann gibt es unter die Kommentare, oder?
Nein, aber wir haben ja gesagt, wir schreiben in die Shownotes eine E-Mail-Adresse, wo die Leute hinschreiben können.
Okay, jetzt schreibt mir jemand eine E-Mail, wo drin steht, ich hätte ganz gern den Shout XY. Ja. Der mit den meisten Likes wird dann gemacht. Also wie soll ich E-Mail liken?
Ja, du gehst durchs Büro und fragst, hey, das.
In der WG, okay.
Ja, in der WG logischerweise. Und dann, wir machen
das natürlich. Wie viele E-Mails sind gekommen, glaubt so?
Ich weiß nicht.
Geht das eins Minus oder?
Zero.
Zero?
Zero E-Mails?
Ja, man muss ja.
Der strengt sich immer an.
Aber je nachdem, wir können ja, je nachdem, wie erfolgreich wir da mit dem Podcast oder unerfolgreich werden, vielleicht machen wir tatsächlich irgendwie eigene Instagram-Seite. Vielleicht
interessiert sich. Dein Blog ist ja so ein Marketing-Typ. Marketing sagt man, oder?
Ja, Marketing.
Oder ist
das? Das kommt von dieser Bora, von dieser
Marketer.
Marketing.
Das ist der Typ, der immer mit seinem Urban Eye T-Shirt und der Versace Hose da durchs.
Da breitert es aber gerade ein bisschen.
Durchs Office geht der gemeint, wir machen keine eigene Insta-Seite. Aber hey, passt schon, mach mal. Und dann würde ich mir aber auch warten, vielleicht muss man es nur mal erklären. Wir haben die Shout-Reform angezettelt. Wir wollen weg von Make Some Motherfucking Noise hin zu kreativen Vorschlägen. Felice hat versprochen, die Vorschläge, was man denn da so ins Publikum schauten könnte, mit den meisten Likes, die baut er in seinem Mainstage-Set ein. das hast du gesagt. Also nichts
Rassistisches, Frauenfeindliches.
Homophob haben wir auch gesagt,
geht nicht. Genau.
Genau. Und ja, da würde man jetzt nur mal darum bitten, dass da wirklich einiges kommt. podcast@revolutionevent.com ist eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Da kann man sich beschweren über diverse Dinge. Interessiert uns wahrscheinlich nicht, aber Lob empfangen wir sehr, sehr gerne.
Aber auch total gerne über unsere Socials, logischerweise. Was bist du, Toby Romeo Official?
Na, Toby Romeo Music.
Okay, bei mir ist Felice Official, einfach ein Ad davor und dann findest du mich schon. Es haben wir tatsächlich...
Gab es Zuschriften?
Es es hört sich jetzt so an wie die Ultra-Influencer-Tante, aber viele Leute von euch haben gefragt und dann hat einfach keiner gefragt, aber mir hat tatsächlich ein paar Leute geschrieben, dass sie das ganz cool finden, was wir da machen.
Ja.
Also...
Mir auch. Sogar aus Italien kam ein Fax.
Ja. Ich war echt ein bisschen überrascht, dass erstes Mal überhaupt ihn interessiert,
was wir machen. Ja, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, wegen der Frau mit dem Hund. Ich habe mir gedacht, ich kann da einfach so unter uns ein bisschen über das reden. Aber
Felice, die Story musst du jetzt erzählen.
Wir sind dran. Ein Bekannter hat mir tatsächlich Reaction auf den Podcast geschrieben und hat gesagt, er glaubt zu wissen, wer diese Frau ist, weil seine Nachbarin den weißen Hund hat und auch gern dort, wo unser WG ist, im Wald spazieren geht.
Nein.
Mal schauen, ob sie sich mört. Sie kann auch gerne eine Mail mit dem Betreff, ich hätte gern Tickets.
Was Erfahrungsbericht jetzt von meiner Seite nur, als Hausmeister, also der Folgentitel Motherfucking Ticketschnorrer, der hat schon ein paar wachgerüttelt. Ich glaube nämlich vor allem die, die sich nicht angehört haben, sondern nur den Folgetitel gelesen haben, die haben sich dann fast ein bisschen entschuldigt. Nein, seitdem geht viel Geld ein. Ich möchte doch zahlen. Genau, aber das ist vielleicht nur mal an der Stelle, Leute, die eingeladen werden und die wirklich kostenlos Tickets kriegen, das sind Menschen, die, ich persönlich sage das jetzt einmal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die hätte ich gerne am Festival. Denen würde ich das stolz gerne zeigen, was wir da machen. Und die sollen sich auch in jeglicher Art und Weise eingeladen fühlen und die anderen müssen eh brennen.
Kann ich so unterschreiben. Ich glaube zu wissen, dass die Leute, die sie angesprochen fühlen sollen, haben sie angesprochen gefühlt und die nicht, die haben es verstanden. Also das, glaube ich, hat schon funktioniert.
Aber ich habe jetzt Angst vor Attacken im Wald. Find mich keiner. Lange nicht.
Einfach schneller laufen.
Ja, okay, alles klar.
Werbung an.
Hey Manuel.
Ja, Tobi.
Ich war letztens in Wien.
Bundeshauptstadt, tatsächlich.
Ja, ich bin da tatsächlich nach Holland geflogen von Wien und es hat mich sehr gefreut. Ich habe mich direkt wie daheim gefühlt, als ich das Electric Love Logo am Hauptbahnhof riesengroß auf dem Screen gesehen habe.
Was war da? Warum?
Die haben gesagt, ich soll mir Heineken kaufen, damit ich Tickets gewinne.
Ja, hast du gemacht, oder?
Oh, das ist eh klar.
Gesagt, getan. Cheers.
Weil schon stand ich mich nicht dran.
Sechs Kisten später hast du dann zwei Tickets abgestaubt.
So, genau, also es passt perfekt eigentlich, wie du das erzählst. Du warst in Wien, hast Heineken gesehen, bist dann nach Holland geflogen. Das Mutterland von Heineken, vom guten Bier. Na, cheers zu Heineken. Die haben eine eigene Edition im Handel. Eine Festival Edition, mittlerweile gebrandete Flaschen und es gibt VIP Festival Experiences zu gewinnen für das Frequency Festival, für das Shutdown Festival, aber auch das Electric Love Festival in den nächsten Wochen im Handel checken, aufmachen, mitspülen und gewinnen. Prost.
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 Werbung aus.
Es waren übrigens nur ein paar andere Festivals, unter anderem Rock am Ring. Ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt. Rock am Ring?
Ja, Rock am Ring.
War Stories, habe ich gesehen.
Rock war sehr erfolgreich. Also das war schon fett, was der da...
Unglaublich, aber ich muss ein bisschen differenziert sein, weil es ist... Rock am Ring ist so groß. Ey, vielleicht warst du, wie vielleicht stehen da vor der Mainstage?
Ich glaube 80, 90. Du bist da der Rocker, Max. Was sagst du? 80, 90.000?
Ja. Haben die eine Mainstage oder haben die zwei Mainstages?
Nee, wir haben mehr, glaube ich.
Switchen so.
Es ist immer, glaube ich, so wie Nova Rock zum Beispiel, das ja vergangenes Wochenende gewesen ist, gibt es immer zwei Bühnen, um, glaube ich, den Changeover zu verkürzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ja, die spielen ja mit echten Instrumenten. Wissen Sie, ob ihr das wisst? Da muss die Querflöte rübertragen werden und so. Und dann geht es wieder los.
Na, ich finde, dass Rock am Ring die Transformation des reinen Rock-Festivals echt geschafft hat oder am Schaffen ist zu einem Crossover-Festival. Eben auch mit einem Statement wie Rin, der mit Rock relativ wenig zum Tun hat und dort aber die Crowd kriegt und die Crowd-Reaction auch kriegt. Ich habe zwar tatsächlich...
Hast du jetzt rausgeholt aus deinem Mund?
Ein Barthaar.
Okay.
Oder Wimper. Nein, aber dass du, dass bei 80.000 Leuten halt einfach vielleicht das hinterste Drittel die, oder hinterste Viertel den Act vielleicht nicht mehr so feiert und dann nicht so mitschreit. Oder man kriegt es gar nicht mit, weil es einfach so weit hinten ist, dass man um diese 10.000 Leute herum nicht mitschreien, dass du denkst, okay, es funktioniert nicht, aber vorne schreien einfach 70.000 Leute mit. Das ist so eine surreale Masse an Menschen.
Ja, ja, also Martin Latini, bin der größte Fan, unfassbar. Also wirklich, da gibt es Leute auch bei uns im Wohnblock des Live-Entertainment, vor allem aus dem Osten, aus Wien, die haben gesagt, nein, das neue Materia-Album, das geht nimmer und funktioniert nimmer und so. Und ich bin, jetzt oute ich mich als Materia-Fan seit immer und ewig und habe jetzt die Show gesehen bei Rock am Ring. Also wenn man da über Schautprobleme im Text und Energie und so reden, also der hat das erfunden. Also vielleicht schreibt uns er ja ein paar Vorschläge, dann wird es richtig gut. Der Typ hat Rock am Ring zerlegt. Mhm. Zerlegt. Also da hat sich keiner mehr, da hat keiner mehr Energie gehabt nachher. Alle, die sich vorgenommen haben, dass sie sich einteilen, ich glaube, es war am ersten Rock am Ring-Tag sogar, die waren energielos. Es ist unfassbar, was der aufgehört hat. Wenn ihr die Chance habt, schaut euch das nicht mehr an. Also da kann man, finde ich, auch als elektronischer Artist ganz viel mitnehmen. Mhm. So ein paar Songs mit DJ Kotze gemacht und so. Also richtig. Also voll, unfassbar geil, spannend. Großen Respekt. Also live der beste Künstler, finde ich, den es da aktuell gibt auf Festival-Lineups. Mhm. Also einer der besten.
So nicht am Electric
Light? Deutschsprachiger auf jeden Fall. Also wie du, Fan seit Jahren. Und er findet es ja immer irgendwie neu, aber dieses Live-Element, das er ausstreut, da ist halt einfach unschlagbar. Und man merkt halt einfach, dass er aus einer gewissen Szene kommt und die Connection zu der Crowd hat, weil er halt einfach down to earth ist und der wird halt nie sagen, ja, das war interessant, sondern der zerlegt sie vorher selber, bevor er
hundertprozentig
die Festival-Crowd stellt. Und das hat den größten Respekt verdient und ja, die Tracks sowieso.
Er liebt es und du merkst das so sehr, wie der das liebt. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, was auf der Bühne einfach ausgestreut werden muss. Du musst das einfach unfassbar lieben. Und sein Leben, das ist die Wahrheit, über das der, also seine Texte auch, der ständige Rausch von Club zu Club, Partynächte, Wochenenden. Irgendwann hat er, glaube ich, auch gesundheitliche Probleme gekriegt, weil er es auch so gelebt hat. Mhm. Mittlerweile ist er wieder fit wie ein Turnschuh. Das hat man gesehen bei Rock am Ring. Aber da, finde ich, kann sie, egal aus welcher Musikrichtung, jeder was abschauen, von Andreas Gabayé bis Tobi Romeo, jeder kann da partizipieren an dem, was der da gemacht hat. Auf jeden Fall. Wir waren vorhin bei Kinderliedchen.
Ja. Yeah.
Hardstyle.
Ja. Yeah.
Das ist was uns ein bisschen beschäftigt hat. Wir haben ja seit 2015 bei unserem Festival eine Bühne gehabt, die Q-Dance Stage, große Hardstyle-Marke aus Holland, eigentlich die größte Hardstyle-Marke der Welt, würde ich jetzt fast einmal behaupten. Die haben ja Bühnen auf Festivals gebracht und mit Festivals zusammengearbeitet. Wir waren, vielleicht interessant für euch auch, das erste Festival in Europa, das nicht zum Konzern ID&T, die Dachmarke von Q-Dance gehört hat, wo eine Q-Dance-Bühne gestanden hat 2015. Wow. Und waren auch so von der Kapazität der Bühne und der Reaktion auf die Bühne, also wie voll die war, schon eines der erfolgreicheren Hostings. Und Q-Dance ist aber während Corona leider die Marke verkauft worden an einen Investmentkonzern und die Konsequenz daraus war, dass sie entschieden haben, dass sie keine Bühnen mehr auf konzernfremde Festivals bringen sozusagen. Und eine Konsequenz, mit der wir leben mussten, das wissen wir jetzt eh schon seit geraumer Zeit und haben eine eigene Harddance-Bühne kreiert, die am selben Platz stehen wird, wo früher die Q-Dance Stage gestanden ist. Wir haben mit Q-Dance nach wie vor gutes Einvernehmen. Die Handelspersonen sind jetzt auch nicht die anderen. Es ist einfach eine Entscheidung, die da gefällt worden ist. Und ich finde, der Podcast eignet sich immer ganz gut, um solche Dinge auch nochmal so zu erklären, weil ein Statement jetzt auf den Socials ist dann oft einmal so, ja, so trocken und
politisch, ja.
Politisch korrekt. Ja. Genau, in dem Fall hat uns Latan, aber ich bin jetzt gar nicht so unglücklich mit der Situation, ehrlicherweise, weil die Bühne so unfassbar cool ausschaut. Schaut euch's an, gebt ihr vor allem eine Chance, ihr Festivalmäuse da draußen. Es ist vom Stil her, also wir setzen das jetzt nicht fort, was Q-Dance da gemacht hat, weil das sehr einzigartig war, sondern haben das ein bisschen neu erfunden. Aber ich liebe diese Bühne jetzt in den Visualisierungen und das ist irgendwie immer ein enorm geiler Moment, wenn du Dinge halt am Papier siehst eine Zeit lang und dann am Festival realisieren sie sie und dann stehst du das erste Mal davor und ich freue mich schon extrem, wenn ich das erste Mal vor der Harddance Factory stehe. Das ist die neue Marke, die wir da kreiert haben aus dem Hause, aus dem Wohnblock Revolution sozusagen und freue mich da auf eine tolle Hardstyle-Bühne. Und nochmal, gibt es ja eine Chance, ihr Festivalmäuse.
Glaubst du, dass es reine Q-Dance-Touristen gibt, die was sagen,
das haben wir auch gefragt.
Q-Dance oder nicht?
Ja, das war natürlich eine Frage, die wir uns gestellt haben, wenngleich die Entscheidung eh alternativlos war, weil wir sie nicht getroffen haben am Ende. Ja. Aber es ist so, ich glaube, dass, also es ist jetzt auch ein bisschen was neu, es ist ein Tag dazu, früher war es ja so, Freitag, Samstag war Q-Dance und so Harddance-Fans haben am Donnerstag vielleicht einmal Pussy-Lounge gehabt, eine kleinere Umsetzung im Hardstyles-Bereich, aber jetzt nicht die große Bühne. Es ist jetzt neu, dass der Donnerstag auch dabei ist, das heißt wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag, insofern auch um einen Tag mehr Slots zu füllen und das kann ich jetzt schon breiter Brust behaupten. dass wir eigentlich alles da haben von A bis Z, was im Hardstyle kreucht und fleucht. Wir haben eine kleine exklusive Sache, das ist der Shutdown Cave, wo halt noch ein bisschen schnellere Dinge stattfinden. Also da kommt jeder auf seine Kosten und ich glaube, dass das ist jetzt ein Qualitätsmerkmal, was Harder Styles am Electric Love angeht. Sicher wird der eine oder andere sagen, es ist schade, dass Q-Dance nicht mehr da ist. Aber was den Leuten extrem wichtig ist, ist das Line-Up. Logischerweise, da ist alles da. Was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist der Sound bei Hardstylern. Also ich glaube, es ist bei keinem Genre so wichtig in der Community, in der Crowd verankert, dass die sagen, der Sound ist enorm wichtig für mich. Das muss passen. Mhm. Da müssen Frequenzen raus, gewisse rein. Ich weiß nicht, was genau. Da die gute Nachricht, wir haben dieselben Leute im FOH, das ist der Front of House, von dort wird der Sound gesteuert, da sitzen die Tontechniker drinnen, die auch bei Q-Dance das gemacht haben. Die Beschallung ist dieselbe Marke, dasselbe System. Insofern dürfte da nichts schief gehen. Und ich glaube, jetzt unter den Voraussetzungen, sagt auch der Ticketvorverkauf ehrlicherweise, geht es gut. Ja, aber da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, ob das eine Rolle spielt. Wir haben auch bei unseren Electric Love Botschaftern, das sind so, ist eine eingeschworene Gruppe von circa 100 Leuten, die Ambassadors ein bisschen nachgefragt. Und das, was da so rauskommen ist, dass sie durchaus ein bisschen enttäuscht waren, dass Q-Dance immer da ist, aber unter der Voraussetzung, dass das Line-Up gut passt, dass der Sound passt und die Bühne, ehrlicherweise ist es eine der geilsten Bühnen, die dort an dem Platz gestanden ist jemals. Sie ist größer wie jede Q-Dance-Bühne jemals gewesen ist. Ich glaube, dass das schon, dass das wummst. Wie seht ihr das?
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, dass die Marke Q-Dance fürs Electric Love Festival in die Anfangsjahre sicher sehr wichtig war, weil du halt einfach gleich diese Akzeptanz der doch sehr, wie soll ich sagen, speziellen Hardstyle-Community da gleich mal gehabt hast, was früher nur strenger war, sage ich jetzt einmal. Aber mittlerweile hat sich Electric Love Festival auch mit der Eigenmarke Shutdown einfach etabliert in dieser Hardstyle-Szene, wo einfach die Leute wissen, okay, safe, ob da jetzt Q dann steht oder Electric mit Q oder Shutdown oder was auch immer oder Hard Dance Factory, das wird geil. Und ich glaube, deshalb kommen die Leute.
Ich aber. Ja, es gibt halt einfach Dinge, die man nicht ändern kann, oder?
Und, in dem Fall ist geiler. Es alternativlos, ja. Es ist auf jeden Fall, aber wir haben uns bemüht.
Das klingt jetzt sehr, sehr spannend aus deinem Mund, also wie du das auf jeden Fall anpredigst.
Ja, verkaufen kann er. Verkaufen kann er.
Hausmeister.
Ja,
so ist das. Naja, aber das war schon, ich lese mir die Sachen ja auch durch und wenn dann Leute drunter rotzen und so, ja, gebt wenigstens den Hardstylern das Geld zurück, war ein Kommentar. Nein, warte, es ist nur skurriler, also in der Realität super umsetzbar. Die Formulierung war, glaube ich, gebt wenigstens den Hardstylern das Geld zurück, das ihr euch jetzt, weil Q-Dance nicht da ist, spart.
Well.
Jetzt gehen wir mal in den Praxistest. Da muss man in die 50.000 Festivalpässe reinfragen. Wer von euch ist Hardstyle, bitte aufzeigen?
Die kriegst dann aber gratis. Also die dürfen schon kommen, aber weil es ja scheiße ist, weil Q-Dance nicht da ist, ist es dann gratis.
Genau. Mit einer Maschall drauf, Oranges und dann geht's ab. Hey, das ist schon mal was, das macht mich schon fertig. Lest ihr eigentlich Kommentare über eure Shows durch?
Ja, definitiv.
Weil wir ja im letzten Podcast das Thema gehabt haben mit der UEFA.
Haben sie sich gemeldet?
Ja, haben sie tatsächlich
gemeldet.
No, also ihr kennt einen richtig gut.
Erstens bitte unbedingt fettes Open. Genau. Zweitens, wie lösen wir das mit dem Panini-Sticker?
Genau, sie haben ein paar Fahnen geschickt und so. Nein, war ganz cool. Nein, aber natürlich selbstreflektierend, wenn ich Statements mache, reflektiere ich nochmal selber und habe mir tatsächlich auf YouTube nochmal das 19er Opening angeschaut und habe ein bisschen durch die Kommentare durchgescrollt. Und da war eins, da habe ich fast gemacht. Müsst ihr die kurz suchen, ob ich meinen Screenshot gemacht habe, aber habe ich. Die hat auf alle Fälle, das war ein englischer Kommentar, und die hat erkannt, also die hat vorzugegeben, erkannt zu haben, dass wir den Teufel, darf ich es kurz vorlesen?
Bitte.
The brainwashing begins with instructions. Do not be deceived, guys and girls. There's only one answer to all of our problems. And it's not what this lady is told to sing about. Jesus Christ is the answer. Please read the scripture. Oh, and the Masonic pyramid is way too obvious. They can't help themselves. Und das Ironische dran ist, es war halt einfach das 666. Kommentar.
Na!
Also, das sind so die Kommentare, die unter, also alle, nur um es kurz klarzustellen, das Opening-Show ist kein satanistisches Ritual.
Das schön. Aber wisst ihr, ich denke mal, also ich muss ehrlich sein, wenn ich Kommentare über Electric Love, über Shutdown liest, die vermeintlich negativ sind, tue ich mir super schwer damit, das zu machen. Also ich fühle mich da ganz, also das ist sowas, jeder hat ja so seine Themen, die er rausschirbt, wenn er Vogelstrauß-Taktik anwendet, Dinge, die ihm unangenehm sind, die ihm ein bisschen im Magen liegen, und das gehört für mich da immer total dazu. Ich zwinge mich dann, weil ich weiß ja, dass es was bringt, es ist ja auch notwendig, dass man es macht. Wenn ich jetzt Skifahrer bin, Marcel Hirscher zum Beispiel, dann sage ich, du stinkst oder du fährst scheiße, dann ist das, bringt mir das nichts, weil ich werde mich bemühen, dass ich, aber wenn ich mir jetzt vorstehe, wäre Künstler, und das wird nochmal eine Spur persönlicher sein, wie das, was jetzt ja beim Electric Love ist, weil ich bin ja nicht Electric Love. Electric Love ist Zusammenstellung von ganz vielen Puzzleteilen. Aber es trifft mir dann trotzdem sehr persönlich. Wie geht's euch da, wenn da negative Dinge über euch als Person, als Künstler zu lesen sind?
Also ich muss sagen, ich habe das mittlerweile irgendwie schon gelernt zu unterscheiden, was ist wirklich konstruktive Kritik und was ist Hate. Weil, also bei Hate ist man Wayne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja weiß, halt, da gibt es keine Begründung dafür für den Kommentar.
Urban Dictionary, hilf mir aus. Wayne interessiert es.
Entschuldigung. Bitte, Felice. Bitte erklär Wayne.
Ist gerade aufgelöst worden. Wayne interessiert
es. Ja. Wayne interessiert es, genau so kann man es erklären. Ja, nein, also ich bin eh schon fertig. Also,
Bist du da ehrlich?
Ja, bin ich. Also ganz ehrlich, zu 100%.
Ich bin da.
Ich würde es auch so sagen, aber.
Ich lösche die Kommentare nicht einmal.
Nein, das tue ich auch nicht.
Das steht ja auf Seite 1 von How to
How to Hate.
How to not run a Social Media Account. es gibt tatsächlich auch Kommentare, die mich einfach ärgern, aber ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du, also man muss differenzieren. Manche, die halt einfach, weiß nicht, aufs Äußerliche oder so ansprechen, das finde ich teilweise sehr lustig. Ich finde es auch, normalerweise hebe ich solche Kommentare dann einfach außer und
schreiben die dann?
Bitte das von Grill and Chill, irgendwie, was ist noch? Der Kommentar von Grill and Chill,
was
wo
war,
wir die Grill Area am Campingplatz gehabt
was
haben, die du gehostet hast.
Was war denn da?
War ein Hate-Kommentar, der ist, wie ist der gegangen? Warte mal. Top, der fette Grill. Und deine Antwort war, und deine Mama kommt zum Essen vorbei.
Ja, man muss schon antworten können, oder?
Sizzle's on fire.
das war eins von den ersten Elfs, wo ich gespielt habe. Ich habe auf alle Elf gespielt, ja. Aber das war eins von den ersten. Und da war ein italienisches Kommentar, weil das war Steve Pancello. Weil er gesagt hat, das ist halt der dicke Steve Angelo. Was für mich dann letztendlich wieder Kompliment war zu dem Zeitpunkt. Aber hey, ja, keep them coming. Also das finde ich voll gut. Da konnte ich nochmal einsteigen. Ich habe ein Recap postet von einem Gig, was ich gespielt habe, und es hat einer drunter postet, werd endlich erwachsen. Und
das hat's da gespielt?
Nein, gar nicht. Und dann schauen wir halt auf das Profil an, logischerweise null Postings und keine Klarnamen.
Ja, dann immer so ein bisschen reinstalken. Aber
er hat halt
das ist so Stockholm-Syndrom, kenne deine Feinde.
Ja, yeah, voll. Magst das voll. Dann auch. Und hat halt dann aber in der Infoleisten irgendwie Doctors Without Borders, und dann habe ich gedacht, okay, fuck, du bist fix erwachsen. Warum nimmst du die Zeit und kommentierst das so? Ich habe dann geschrieben, hey, du bist echt ein bemitleidenswerter Mensch, es tut mir total leid. Und dann hat er nur draufgesetzt und hat gesagt, viel Erfolg, der große Durchbruch wird schon kommen. Und dann habe ich geschrieben, hey, alles gut, ich habe vor 2 Jahren Blinddarm-Durchbruch gehabt, das reicht mir eigentlich so durchbruchmäßig. Aber nein, das...
Möchtest du nicht einen Durchbruch haben, den großen?
das ärgert mich dann schon, muss ich sagen. Mhm. Aber man muss, ich finde, auf solche Kommentare antworte ich, und ich habe auch meine Community, die was das dann auch eher so sieht wie ich und nicht so wie irgendwelche Trolls, die glauben, erwachsen zu sein und mir zu sagen müssen, hey, werde erwachsen, weil offensichtlich ich nicht erwachsen genug bin.
Bei mir hat es auch eine Situation gegeben. Es gibt ja dann schon also Situationen, zumindest beim Festival, wo man schon weiß, in welche Richtung es gehen wird, wenn man jetzt Kommentare liest. Gell? Mhm. Wenn Sachen schiefgehen, die bei Festivals augenscheinlich oft einmal schiefgehen können, dann weiß man auch schon, in welche Richtung es dann geht. Und 2015, der Todesfall am Festival. Ja? Also da drehen wir die Zeit ein bisschen zurück. Da ist leider wer verstorben durch einen Unfall am Festivalgelände. Ist für uns alle natürlich super schlimm gewesen. Auch für mich, ich habe mich nicht traut, in die Socials zu blicken. Und mir haben dann Leute gesagt, hey, schau rein, es ist gar nicht so schlimm. Ja, also die Leute sind respektvoll damit umgegangen. Und dann habe ich reingeschaut und dann war der erste Kommentar, den ich gelesen habe, von einem österreichischen Act, ich sage jetzt keine Namen, der nie beim Electric Love gespielt hat. Wie war es nochmal? Weißt du das noch?
Nein, nicht genau. Ich weiß zwar, wer es war, aber ich weiß nicht genau, was geschrieben ist.
Nicht mal, also Millionen für Artists ausgeben können, nicht mal einen Lichtturm sichern.
Sowas, ja.
Und das war für mich so einschneidend. Seitdem habe ich Angst vor Kommentaren. Das ist einfach so, ja.
Aber ich glaube, weil das hat dich nur mehr mitgenommen, weil das einfach wer war, den du kennst. Und der es eigentlich besser wissen müsste. So, wenn es jetzt irgendein Troll ist, der anonym auftritt und da irgendeinen Scheiß postet, ja okay, happens. Mhm. Aber wenn es halt wer ist, den du vermeintlich erkennst und da auch die Chance besteht, dass der vielleicht irgendwann mal ein Festival gespielt hat und so Geschichten, da denkst du halt dann so, hey, ist das jetzt der Ernst?
Es ist so am Thema vorbei einfach gewesen. Ja. Es war super wild eigentlich. Also wirklich, es war in jeglicher Art und Weise war das verletzend, kränkend. Mhm. Vor allem muss man sich mal vorstellen, was das für ein Ereignis war und dass das Ereignis auch, ich würde schon fast sagen, missbraucht wird dann für sowas. Das hat mich, also das habe ich bis heute in den Knochen, ganz ehrlich. Mhm. Und da denke ich mir, da haben es ja wirklich Leute dann richtig, richtig schwer, die als Person dann in der Öffentlichkeit stehen, weil ich stehe nicht als Person in der Öffentlichkeit, in keinster Art und Weise bei sowas, sondern das ist das Festival, das ist das Produkt, die Marke. Mhm. Und wer da der Hausmeister ist, interessiert keine Sau. Und das ist auch gut so. Aber ich stelle mir es dann eben für Künstler super hart vor, wenn das so persönlich wird. Und da zolle ich euch allen da draußen und auch euch beiden großen Respekt, weil das musst du mal aushalten dann. Und das ist was man, glaube ich, echt auch dann einmal, ich glaube, da kannst du wirklich, und ohne dass man sich geniert, Psychologen nehmen, nur für dieses Thema. Ja, das ist, glaube ich, schon eine Sache, die schon sehr wichtig ist. Ja, so schaut es aus. Gell? Auch ernste Themen werden einmal in der WG besprochen.
Eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt gerade aktuell so bei uns.
Ja, so soll es sein.
So soll es sein. Hast du übrigens schon mal die Lampe gesehen, die da steht? Da müssen wir jetzt mal, glaube ich, was machen.
Das müssen wir auf Instagram posten.
Ja, das müssen wir unbedingt auf Insta posten, weil ich als Hausmeister fühle mich da jetzt ein bisschen schlecht, weil das schaut nicht gut aus.
Na Mann, nee.
Aber die Erklärung dazu ist, der Olaf, der fährt jede Nacht da rein, neben der Couch, haut er dann die Stehlampen um und deswegen schaut es schon ein bisschen ramponiert aus. Olaf ist übrigens das Staubsaugerroboter. So ist es.
Die Cyber-WG.
Meine Lieben, ich glaube, wir haben wieder eine Folge gefüllt. Mich freut es extrem, dass wir uns öfter mal da zusammensetzen. Es gibt wieder einiges zu tun. Gerade die Haustiere sind ein bisschen problematisch. Da habe ich jetzt nur ein bisschen Arbeit zu machen im Wohnblock. Da gibt es ein paar Dinge zu besprechen, noch, wie da mit den Hunden und dem Gackerl zu verfahren ist in Zukunft. Bis dahin, mitten in der Festivalsaison, ich freue mich extrem, vor allem aufs Electric Love, logischerweise, aber auch großer Respekt an alle, die bisher Festivals veranstaltet haben. Vom Nova Rock, der Kampf gegen den Gatsch an den ersten Tagen, hochgradig gut gelungen und nochmal die Kurve bekommen. Icarus Festival war sensationell, war richtig, richtig gut. Ein paar Shows haben mich da sehr, sehr beeindruckt. Aber auch der World Club Dome vor allem, aber da muss man sagen, die Stage, die außerhalb vom Stadion war, habe ich cool gefunden, da ist viel passiert, also Nilix hat abgerissen, HBZ, unfassbar, was die Jungs da gerade bewegen, da war ja schon einiges dabei.
Das war ein interessantes Thema über das, ich weiß, wir sind jetzt am Ende des Podcasts, aber vielleicht für den nächsten Podcast, die Akzeptanz der Spaß-Acts.
Ja, die steigt definitiv. Ja. Das kann man gut diskutieren. Die, die sich selber ein bisschen zu ernst nehmen, die Dead Mouses dieser Welt, die waren im Stadion fast allein und draußen die Spaß-Acts, die haben, da war der Name Programm. Mhm. Auf jeden Fall. Mehr dazu in der nächsten Folge. Ich freue mich nur mehr aufs Electric Love. Große Felice-Show mit euren Schautvorschlägen, podcast@revolutionevents.com.
Ja, wir machen so Opening-Dings auch noch nebenbei. Also das ist
Opening, ja, super Geschichte. Tobi Romeo, ja, der hat die Show seines Lebens, hoffe ich doch, Settime, die seinesgleichen sucht, meiner Meinung nach.
Wann ist die?
Ja, darf man das schon sagen?
Sag, haus raus.
Freitag nach Dimi und Mike.
Leck um
mir. Seid alle da auf jeden Fall.
Wie spät ist da?
21
Uhr. Das Scheinwerferlicht brutzeln, Tobi. Und das ist halt der Moment, wo du liefern musst. Gell? Ich möchte jetzt den Druck erhöhen, aber das ist die Chance deines Lebens. Boah, entweder
nach,
da oder nie wieder.
Nach Dimi und Mike.
Jetzt klar, ich werde es mir zuhören.
Nach Dimi und Mike.
Wisst ihr, wer vor Dimi und Mike spielt? Robin Schulz. Es ist rein sie die Superstars, die vorm Tobi Warm-up spielen.
Geil eigentlich.
Wieder eine gute Sache.
Große Ehre.
Ja, super.
Meine Lieben, over.
And
out.
Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang. Mit freundlicher Unterstützung von Revolution Event.